Die Vorstopper. Der Bundesliga-Podcast mit Schulz und Scherf. Präsentiert von DOCOM 21. Internet, Telefonie, TV. Was liegt näher?
So. Das habt ihr jetzt davon. Ha? Ja, ist das so, Michael? Wir sind aufgefordert worden. Ja, wir sind quasi genötigt, gezwungen worden, nach Abschluss der Bundesliga und der ganzen Fußballsaison jetzt nochmal einen nachzulegen, also nochmal zu kommen mit unseren Vorstoppern. Das haben uns auch einige geschrieben und da hat der Schulz gesagt, also mal Schärf, also jetzt natürlich. Also es gibt ja auch mindestens anderthalb Geschichten zu erzählen.
Ja, das war, also vorweg, also vielen Dank, es haben einige geschrieben, so Mensch, mach doch nochmal was, ja, also das war, natürlich ist für uns, ja, Balsam, ne, ja. Auf die Seele, hört ja. Man gerne, natürlich, aber wir wollen ehrlich sein, wir hatten sowieso vor, ne? Weil wir gesagt haben, Leute, nach dem, was noch alles vor uns liegt, machen wir nochmal was, wahrscheinlich. Ich meine, das war jetzt natürlich so, dass nach den Geschichten, also ich kann hier mal, also wer immer das ist, WGT2Y2, hallo ihr beiden, ihr solltet in den nächsten Tagen nach dem Champions League Finale noch eine abschließende Folge produzieren und alles aufarbeiten. Einfach alles bequatschen und nichts im Raum stehen lassen. Der notwendige Rauswurf von Rose, miese Feier in München, Haaland, Abstieg, Leidenschaft. Mir und ich glaube auch vielen anderen würde die einen großen Gefallen tun und ihr zur Legende werden. Ja, ob wir dadurch zur Legende werden, weiß ich nicht. Auf jeden Fall machen wir da auf jeden Fall mit und machen das auch. Ne? Also dann hier Lars Gottschalk, einer unserer Stammhörer. Einen ganzen Sommer ohne euch, oh Gott, hoffentlich überstehe ich das.
Wie soll das denn funktionieren? Ja,
gute Besserung. Also Dortmunder 1980, auch einer unserer Dauerhörer auch. Schöne Sendung. Leider die letzte Saison wird schwer, euch so lange auf euch zu verzichten. Nein, brauchst du nicht. Lieber Dortmunder 80, lieber Manuel, wir sind da. Also wir sind dabei.
Du bist auch wieder genesen, oder? Du klingst
super. Ja, das kommt auch dazu. Viele Genesungswünsche habe ich auch noch gekriegt. Ja, also vielen Dank dafür, ihr Lieben. Übrigens hat sich herausgestellt, dass auch viele zeitgleich auch Corona hatten. Also wenn ich die Quote berechne zwischen den Hörern und denen, die alle Corona hatten zu der Zeit, da kommen wir auf eine Inzidenz von 27.000. Aber egal, ja, haben wir überstanden. Ja, aber was war denn jetzt in diesen letzten Wochen, was war da los? Das ist ja unfassbar.
Nee, ist nicht unfassbar. Ist überhaupt nicht unfassbar. Ich hab so das Gefühl, du hast mir das ganze Jahr nicht zugehört.
Ja, ich sag mal so. Ich muss, glaube ich, vor dir niederknien und Abbitte leisten.
Ja, übertreib nicht. Aber ich
kann. Doch, ich meine, du hattest ja wirklich, deine Einschätzung, Hut ab, muss ich sagen. Ja. Also insbesondere, da kommen wir natürlich zum Hauptthema, die Rose-Entlassung. Also
das war mir klar. Das klingt jetzt so nach Klugscheißerei, aber für mich war das doch von vornherein klar. Du weißt doch noch, wie wir letztes Jahr darüber diskutiert haben. Da holt der Terzic mit der Mannschaft den Pokal. So. Und dann haben sie mir auch nicht zugetraut. Am Anfang lief das ja auch nicht so richtig rund. Und dann hat der Hummels damals ja noch gesagt, wenn ihr wüsstet, was wir trainieren und wie geil wir da unterwegs sind mit dem Edin Terzic. Ja, und auf einmal läuft es und er holt noch den Pokal und kommt sicher in die Champions League Qualifikation. Doof nur, dass sie zu dem Zeitpunkt offenbar den Vertrag mit Marco Rose schon unterschrieben hatten. Die Ablösesumme an Borussia Mönchengladbach schon quasi überwiesen, angewiesen hatten. Ja, dann performt er in Gladbach so schlecht und haben wir doch schon gesagt, also eigentlich brauchst du den jetzt nicht. Und so ist das irgendwie so, dass das ganze Jahr ist das so vom Gefühl so geblieben. Ich habe auch im Übrigen die Tage, da verrate ich nicht zu viel, noch Aki Watzke wieder getroffen bei einem Hintergrundgespräch mit einigen Journalistenkollegen. Und ganz spannend war die Frage, ob man denn jetzt, wenn Edin Terzic ja jetzt Cheftrainer ist, ob man denn die Position, die Edin Terzic hatte, was war der, technischer Direktor oder irgendwie sowas?
Ja, das gibt ja alles
diese Unglaublichen. Ja, so, ob man denn diese Position jetzt nachbesetzen müsste.
Ja, aber ich habe gehört, nein.
Ja, natürlich nicht, weil es ist ja eine Position, die nur extra für ihn geschaffen worden ist, damit er da in der Warteposition sitzen kann, als thronvoller Folger in Lauerstellung, bis zu dem Zeitpunkt, wo klar ist, jetzt geht's nicht mehr weiter für Marco Rose. Und ganz ehrlich, der BVB wird sich überlegt haben, was machen wir? Ja, gehen wir jetzt in die neue Saison und können dann nach 5 oder 6 oder 7 Spielen auch noch reagieren? Ach, und dann haben wir schon wieder Rückstand auf die Bayern. Nee, wir wollen in der nächsten Saison angreifen. Zack, wir machen das sofort. Punkt, Ende aus.
Ja, das war, also natürlich war das unglücklich damals, aber gut, es ist passiert. Also diese Rose-Geschichte damals, wer konnte wissen, dass Terzic da mit der Truppe auf die Art und Weise den Pokal gewinnt. Mhm. Hat Rose natürlich, der kommt natürlich schon mit einem merkwürdigen Gefühl rein, ist doch klar.
Ja, also, auch mit der Hypothek.
Aber andererseits, Eddie Terzic ist ja kein Typ, der da jetzt hinten rumgegraben hat. Oder von ihm hast du nicht ein schlechtes Wort gehört.
Nein.
Also das ist natürlich auch, es lief halt umrund. Ja? Aber er hat natürlich, also Rose hat natürlich das Problem gehabt mit dieser Mannschaft, die da jetzt stand auszukommen. Ne? Also es gibt viele Fürs und Widers. Pass auf, ist auch egal. Es ist jetzt, was mich dann echt irgendwie, ja, wie soll ich sagen, wo ich sage, Mensch, ey, kann das so gewesen sein? Die Art und Weise, wie das dann endlich zu der Entlassung gekommen ist, das fand ich ja sehr beeindruckend. Ne? Also eigentlich ist man ja, wenn ich das richtig verstanden habe, ganz offen, mit offenem Ausgang in ein Gespräch gegangen, um so einen Saisonabschluss mal zu besprechen. Ne? Und dann muss es ja irgendwie da in diesem Gespräch einseitig, beiderseitig das Gefühl gegeben haben, dass da irgendwas nicht mehr passt und dass man das besser lässt. Ne? Also
das ist jetzt die Legende, die gesponnen wird. Ich habe dir
ist die Wahrheit?
Du, ich war ja nicht dabei, aber ich habe dir ja vor Wochen schon die Geschichte erzählt, wie Hans-Joachim Watzke, Aki Watzke hier hatten bei unserem schwarz-gelben Talk. Könnt ihr alle gerne nochmal im Nachhinein sehen und guckt euch diese Passage an, in der es um die Zukunft von Marco Rose oder die Beurteilung von Marco Rose geht. Und da hat er ja schon gesagt, also ein Zeugnis ausstellen will er ihm nicht, er sei ja schließlich kein Lehrer. Du kannst auch anders auf so eine Frage reagieren und sagen, naja, was heißt Zeugnis ausstellen, na doch super und keine Ahnung was. Nein, aber es war irgendwie definitiv für mich war es glasklar und das kann ich natürlich jetzt hinterher behaupten, aber ich habe es dir damals ja schon gesagt. Ja,
eben,
ich habe es dir damals ja schon gesagt. Für mich war glasklar.
Ja, ich weiß, du hast es gesagt.
So,
ja.
der bleibt nicht und für mich steht fest, auch wenn das beim BVB so nicht gesagt wird, für mich steht fest, die Vereinsführung hatte für sich vorher schon beschlossen, sie gehen aus dem Gespräch raus, indem sie sich von Rose trennen werden. So. Und dazu passt doch auch wieder diese Geschichte, die Sebastian Kehl gar nicht einfangen konnte.
Ja, das fiel mir auch ein. Ja,
ja, der konnte das doch gar nicht einfangen, weil er möglicherweise mit Rose hätte weiterarbeiten wollen und machen und tun. Ja, der Kader ist ja jetzt auch so ein bisschen so der Rose-Kader auch für die kommende Saison. Aber Sebastian Kehl wusste doch ganz genau, dass er es nicht entscheidet, sondern dass die Vereinsführung es möglicherweise dann auch anders entscheiden wird.
Ja, zumindest war es jetzt mal, also ich sag mal, ein Abgang, wo alle Beteiligten irgendwo ihr Gesicht gewahrt haben. Wobei, ich muss dir ehrlich sagen, also diese Nummer, dass ich in so einem ergebnisoffenen Gespräch plötzlich irgendwas wie soll man das sagen, weißt du, sowas, so eine Spirale ergibt, ja, und plötzlich stellt man fest, bumm, es geht nicht mehr, habe ich selber auch schon erlebt, ja, bei Vertragsgesprächen mit einem Spieler, wo eigentlich von vornherein, ich sag mal, bei den ganzen, was man so dann schriftlich austauscht und mündlich und so weiter, dann war eigentlich alles klar. Und dann haben wir uns getroffen zum praktisch im Grunde zur endgültigen Vertragsunterzeichnung und dann ergab sich genau sowas, ja, also und plötzlich sagt der Spieler, nee, ich mach's nicht. Scheiß Gefühl. Ne? Also alles sein.
Ja, klar.
Egal. Also es ist ist natürlich irgendwie schon tragisch, kann man sagen.
Im Prinzip wird Marco Rose so ein Stück weit unterstellt, er habe zu wenig Einsicht gezeigt. Ja? Also hätte zu intensiv wieder auf Verletzungssorgen und so weiter und so fort hingewiesen und zu wenig Einsicht gezeigt, dass das katastrophale Ausscheiden aus dem internationalen Wettbewerb, aus dem DFB-Pokal und auch diese hanebüchenden Heimspiele, die sich ja noch zum Schluss der Saison geliefert haben und geleistet haben, dass das auch mit ihm zu tun hat. Ja, so. Und hat sich zu wenig offenbar angeblich, liest man daraus, an die eigene Nase gepackt. Wir waren nicht dabei. So, jetzt
ist auch Schnee von gestern.
Jetzt kommen wir zu Edi. Ja, jetzt hat der BVB einen neuen Trainer, Edin Terzic. Und über ihn sagt Hans-Jürgen Watzke, also es war in der Situation wahrscheinlich der Trainerkandidat mit dem größtmöglichen Kreditrahmen für Borussia Dortmund. Ja, weil er bei den Fans natürlich komplett Steine im Brett hat. Man wolle jetzt auch mal wieder einen Trainer für die nächsten 3, 4, 5, ich glaube, sechs Jahre, da habe ich gar nicht gesagt. 3, 4, 5 Jahre haben. Klar ist natürlich für Edin Terzic, der kommt jetzt aus einer anderen Situation und Position. Er ist jetzt nicht mehr dann der, derjenige, der irgendwie so als Troubleshooter da ist. Er hat einen anderen Vertrag unterschrieben. Also ab sofort ist das Vertragsverhältnis zwischen dem BVB und Edin Terzic endlich.
Ne? Ja, vor allen Dingen im Grunde ist er jetzt in Anführungsstrichen ähnlich, eine Situation entstanden, fast wie letztes Jahr, ne? Weil er fängt ja jetzt, wie du ja richtig sagst, nicht bei Null an, ja, und auch nicht mit diesem Rückenwind des Pokalsieges letztes Jahr, weil das ist alles Schnee von gestern, ja, sondern da sind jetzt große Erwartungen von allen Seiten, natürlich auch von den Fans, letztlich natürlich auch vom Verein, wobei ich ehrlich gesagt, ich fand es von Aki Watzke gut, dass er den Druck so richtig rausgenommen hat, ne? Weil er ja auch gesagt hat, er hat jetzt Zeit für einen Umbruch, die Mannschaft wird umgebaut und ja, also hat er jetzt mal auch, wir wollen, also Ziel ist jetzt nicht Meisterschaft, das kann man ja daraus lesen, also das finde ich schon mal erstmal gut, dass er erstmal diesen Megadruck da rausgenommen hat und nicht gleich gesagt hat, so jetzt, mit Eddie werden wir jetzt Meister, ja, weil er hat jetzt echt genug Last zu tragen, aber ja, also ich bin zumindest mal gespannt, ja, vielleicht ist es auch gut, dass man jetzt die Mannschaft so extrem umbaut. Ich habe mir jetzt geguckt, irgendwie heute im Kicker so die feststehenden Transfers jetzt die bis jetzt, da ist der BVB aber, ich glaube, ganz weit vorne. Da gibt's ja einige, da ist noch Leere oder da sind nur ein, zwei Namen beim BVB, da rumpelt schon ganz schön. Ne? Also so die Mannschaft wird umgebaut, jetzt hast du einen neuen Trainer und da ist ja klar, dass du nicht sagen kannst, ja, jetzt wollen wir gleich Meister werden. Also das muss man sich jetzt mal echt mal aus dem Kopf kriegen.
Aber es geht, glaube ich, in der Situation auch ein bisschen mehr dann um die Frage des Auftretens. Ne? Also gar nicht mehr, ja klar geht es um Erfolg. Also wenn du mit der neuen Mannschaft um Platz 12 spielst, dann muss er auch nicht wiederkommen. Dafür ist die Mannschaft zu gut, ne? Mit Schlotterbeck, Süle, Özcan, Adeyemi, Dotka.
Ja, was heißt zu gut? Also ich finde das super. Ich bin freudig erregt, was die nächste Saison angeht. Ehrlich.
Ehrlich?
Ja, da ist was drin, aber ich finde es gut, dass man jetzt nicht sagt, ja, jetzt haben wir gekauft, ja, und wir wollen jetzt Meister werden.
Nein,
unbedingt, ja. Oder Zielsetzung ist Meisterschaft. Natürlich willst du immer Meister werden, ist gar keine Frage, aber
ja,
das vorher zu verkünden, ist natürlich Schwachsinn, weil man noch gar nicht weiß, wie das alles läuft. Ne? Also das ist schon, ich sag mal, eine spannende Situation, glaube ich. Ne? Also wie wir sie ja schon lange nicht mehr gehabt haben. Beim BVB und ja, da wird, klar, es entsteht natürlich immer ein bisschen Druck, aber Druck gehört auch zum Geschäft dazu. Aber ich glaube, viel größer ist die Spannung. Ne? Haben sie auch ein paar gute Typen jetzt dabei.
Typen, das ist das Stichwort, na klar. Ja, also Typen, die sich reinhängen wollen, gut, die müssen jetzt auch nicht ständig das Wappen küssen, sondern...
Das sollte sowieso gar keiner mehr machen.
Ne? Nee, sondern sollten jetzt richtig, richtig Gas geben. Wobei, apropos Wappenküssen, Gregor Kobel, den habe ich jetzt irgendwie noch mit einem Zitat gelesen, mit einem Hinweis auf Roman Weidenfeller, der ja 16 Jahre bei Borussia Dortmund gewesen sei. Und wenn er, Gregor Kobel, am Ende seiner Zeit beim BVB auf 16 Jahre gucken könnte, um dann hier seine Karriere zu beenden, dann könnte es für ihn wahrscheinlich auch keinen glücklicheren Moment geben.
Ja.
Och, hör mal, das geht doch runter wie Öl, oder? Also der Junge scheint sich auf jeden Fall wohl zu fühlen hier beim BVB. Und ich glaube ihm das auch, Gregor Kobel, weil er auch, obwohl er ja ein Schweizer ist, sich von Stimmung anstecken lässt und dann erst richtig aufblüht. Also ich glaube, der hat richtig Spaß daran gefunden, mit den Fans im Stadion zu interagieren. Ist ja auch ein lautstarker Keeper und der freut sich auch auf das, was vor ihm passiert, weil er hat nämlich auch ein paar lautstarke und da hat er vor allen Dingen jetzt auch ein paar sehr kämpferische Typen vor sich, ne? Schlotterbeck.
Also
dein Einsatz,
Schlotterbeck. Also, ja, Schlotterbeck.
Ja.
Schlotti.
Ja, Schlotti, richtig.
Schlotti. Ja. Muss ich einen Spitznamen zulegen. Also, Schlotti hat ein Problem jetzt.
Ja.
seine Leistung beim Pokalendspiel, dass sie leider 1-0 verloren haben.
Wahnsinn.
Aber ich hab die ganze Zeit den Mund aufgehabt.
Ja.
Das war ja unglaublich. Also was der da abgerissen hat, also auch an Ausstrahlung, ja, an Willen, wie der in die Zweikämpfe ist. Ja, also das war natürlich, also das kannst du eigentlich, wenn ich Edin Terzic spiele, würde ich das Spiel Anfang der Saison mal allen zeigen, damit man mal sieht, wie es geht mit dem Zweikampf. Also, und ja nicht nur hinten, defensiv, ja, der ist ja überall rumgegrätscht, er war überall auf dem Feld, also Hammer. Also das Problem ist natürlich, dass das jetzt natürlich die Messlatte ist für ihn. Ne? Die wird ganz schwer sein, Woche für Woche zu erfüllen. Aber wenn er es schafft, ja, dann haben wir da eine richtige Rakete auf jeden Fall. Das steht fest fürs Amen in der Kirche.
Ne? Schlotterbeck. Dann kommt Süle dazu. Dann kommt davor neben Jude Bellingham dann ja wahrscheinlich häufiger mal spielend.
Wenn er jetzt nicht zu Real Madrid geht, habe ich heute gelesen. Aber gut, das ist nur am
Rande. Özcan.
Ja.
Auch so eine Rakete. Also auch einer, der ja wirklich für seinen Verein Gras frisst und vor allen Dingen den Gegner auffrisst, ne?
Ja, definitiv. Also vom Typ her, ja. Ich habe den jetzt wirklich über die Jahre hier auch beobachtet, intensiver. Klar, das ist jetzt nicht der Überspieler. Aber vielleicht brauchst du auch, wir haben ja genug Überspieler da in der Truppe. Ne? Vielleicht ist genau das, was du ihm gesagt hast, das, was der an der einen oder anderen Stelle fehlt. Und dafür ist er natürlich wirklich, was er im letzten Jahr gezeigt hat, ein Vorbild für viele in der Truppe.
Diese Typen haben es bei Borussia Dortmund traditionell eigentlich eher etwas schwerer. Ne? Wir erinnern uns an Sebastian Rode, der natürlich zu solchen filigranen Denkenden wie Favre und so überhaupt nicht passte. Wir erinnern uns an Thomas Delaney, der dann irgendwie nachhaltig seinen Platz beim BVB nicht gefunden hat. Deswegen kann man Özcan nur die Daumen drücken, dass er mit seinen Qualitäten, ja, also mit seinen kämpferischen Qualitäten bei Edin Terzic richtig aufgehoben ist. Aber ich kann es mir gut vorstellen. Ich kann es mir wirklich gut vorstellen, dass, absolut, dass das wirklich gut passt.
Das ist jetzt kein Transfer, wo du jetzt in Ohnmacht fallen musst. Ja? Aber da ist Potenzial. Also ich sehe das, wenn er die Kurve kriegt, wenn er dem Druck standhält. Ich meine, er weiß ja auch, was jetzt auf ihn zukommt. Oder zumindest versucht er es wahrscheinlich zu wissen. Aber vielleicht wundert er sich auch. Es wäre nicht der erste Spieler, auch großer Spieler, der irgendwie untergegangen ist, ne? Weil er dem Druck nicht standgehalten hat am Ende. Ne? Aber das will ich jetzt überhaupt gar nicht prophezeien, um Gottes Willen. Also wie gesagt, ich finde, der könnte durchaus passen mit seiner Art. Also ich finde, dass so eine Typen vielleicht hier und da gefehlt haben, dass da zu viel Ding immer Jojo gespielt wurde.
Ja.
Ja, und ja, ich bin gespannt. Also das ist geil. Ja, und da haben wir schon mal, was die Defensive angeht, schon mal ein paar Jungs dabei, die auch mal richtig hinhalten. Das steht fest.
Aki Watzke hat in diesem Gespräch die Tage auch gesagt, er geht davon aus, dass mit den Neuverpflichtungen auch eine neue Hierarchie in die Mannschaft kommt.
Ja, die muss ja auch kommen.
Ja. Ne? Die muss kommen, weil da müssen Typen sein, die vorangehen und die anderen mitreißen.
Naja, du hast ja auch einen Übergang jetzt, ne? Mats Hummels, der wird ja auch nicht ewig spielen.
Ja.
Das, wie sich das dann ergänzt, weiß man. Ich meine, noch, wie gesagt, er hat ja eine gute Saison gespielt. Also ich würde ihn jetzt nicht zur Seite tun, aber er wird nicht ewig spielen. Also du musst natürlich langsam eine andere Struktur reinbringen in die Truppe. Ja, Haaland ist auch weg. Und dazwischen war ja nicht so viel an Führungsspielern. Ne? Ach ja, hier unser Freund natürlich, den haben wir vergessen, das ist klar. Ne? Bellingham, der ist natürlich, den haben wir jetzt vergessen. Aber ja, das ist ganz wichtig, dass da was entsteht. Ne? Und das sind ja alles Typen, wo wir hoffen, dass die nicht beim nächstbesseren Angebot den Verein wieder verlassen. Ich meine, Niklas Süle hat bestimmt nicht das beste Angebot, also das finanziell beste Angebot mit dem BVB angenommen, glaube ich. Ich schätze, er hätte auch woanders hingehen können und mehr verdienen können. Ja, Schlotterbeck vermutlich auch. Ja, Özcan weiß ich nicht. Auf jeden Fall, ich glaube, das sind alles Jungs, die es einfach auch vielleicht geil finden, hier zu spielen, in so einem Stadion mit den Fans. Also ich bin zuversichtlich.
Das wäre zu hoffen. Klar ist, Borussia Dortmund sucht noch den neuen Haaland. Den neuen Heiland Haaland. Den Neuner. Das wird
schwierig.
Vielleicht kommt ja der Lewandowski zurück.
Ja, das fehlt noch. Der ist ja auch einmalig. Also was ist denn mit dem passiert? Was ist denn mit dem? Das war ja auch eine Geschichte.
Wertschätzung? Wieso? Wieso? Die verlängern den Vertrag nicht um mehrere Jahre, kuscheln mit anderen Spielern, geben ihm das Gefühl, er gehört bald zum alten Eisen. Da kann man doch mal, da kann man doch mal.
Was heißt, geben das Gefühl? Wie alt ist er denn? Ist er 24 oder was? Also ich kann sowas nicht nachvollziehen. Tut mir leid. Also was der jetzt davon sich gibt.
Erwartest du allen Ernstes mehr Dankbarkeit?
Aber weißt du, wenn ich bei so einem Verein so eine Erfolge gefeiert habe und am Ende das Spiel auf mich zugeschnitten war und wirklich, also wie oft warst du da jetzt Weltfußballer geworden, zweimal oder was, keine Ahnung, also auf höchstem Niveau alles erlebt habe, auch die Champions, ist ja nicht so, dass sie jetzt nichts gewonnen hätten, ja, Titel ohne Ende. Und jetzt fällt ihm plötzlich ein, mit 34 zu seinem schon immer Lieblingsclub Barcelona zu wechseln, der übrigens noch nie sein Lieblingsclub war, der übrigens offensichtlich ja Real Madrid war. Also da habe ich null Verständnis. Nochmal, dass er den Verein wechseln will vielleicht noch, dafür habe ich Verständnis. Eigentlich habe ich kein Verständnis, weil Vertrag ist Vertrag, aber das ist nun mal der Zahn der Zeit, dass er den Verein wechseln will. Das ist ja legitim. Das kann ich vortragen, ja, bei meinen Vereinsbossen und kann sagen, Leute, ich würde gerne wechseln. Ich habe da ein Angebot, ja, können wir da was machen. Das steht ja außer Frage, das passiert ja jeden Tag. Aber die Art und Weise, sich da jetzt so rauszuquatschen, fast wie Dembélé damals, ja, mit der er sich ja mehr oder weniger rausgestreikt hat, das ist ja nichts anderes. Wie soll der jetzt noch in München spielen, nachdem was er von sich gegeben hat? Wie soll das gehen?
Eigentlich funktioniert das nicht. Also eigentlich ist das nicht zu kitten. Die Bayern haben auch im Prinzip angekündigt, dass sie den Weg, den der BVB da mit ihm gegangen ist, nicht gehen wollen. Also so nach dem Motto, nun gut, jetzt hat er noch ein Jahr Vertrag und dann geben wir ihn anschließend ablösefrei ab. Also die Bayern fangen jetzt natürlich auch an zu pokern und zu sagen, na komm, liebe Leute, da muss jetzt aber hier das ultimativ sensationell richtige Angebot reinflattern und dann ist er halt weg.
Ja, klar, es geht ja gar nicht anders. Aber wie findest du das denn? Also ich finde das, ich könnte kotzen.
Ehrlich,
ich finde sowas so schlimm. Ja, also ja. Ich sag mal auch was den Fußball insgesamt betrifft. Ja. Was auch die, weißt du, auch die, was die Fans betrifft und so weiter.
Ich habe mir das abgewöhnt. Nach diesen ganzen Aubameyangs und Dembélés und jetzt auch die Haaland. Michael Haaland, wie lange war der jetzt da? Und nach seinen ersten 10 Toren war er doch eigentlich schon wieder weg. Also zumindest.
Ja gut, das ist was anderes. Ich meine, das war ja alles, ist ja alles sauber gelaufen. Nochmal, ich habe nichts dagegen, ja, kann man ja auch nicht, das ist nun mal so heutzutage, dass wenn einer sagt, pass auf, ich habe ein anderes Angebot, ich würde gerne wechseln, ne? Aber nochmal, das bespreche ich mit meinem Chef, ja, mit meinem Verein und dann gucke ich, wie ich das machen kann oder mein Berater macht das und dann wird das entweder geregelt oder nicht, ja, aber dann mache ich nicht auf beleidigte Leberwurst nach dem, was ich da erlebt habe ja, und kotzt dann sowas aus, also das finde ich abgrundtief schlimm und nochmal, nicht nur, das ist ein ganz, ganz schlechtes Bild auf Lewandowski selber wirft, der sich da natürlich auch in den Augen der Bayern-Fans erstmal jetzt komplett noch rausgeschossen hat.
Hat der eigentlich auch zwischendurch mal das Trikot, das Wappen gekauft, bestimmt, oder?
Ganz
bestimmt. Weißt du, was die, aber das ist doch klar, was denen heutzutage fehlt. Den fehlt komplett die Erdung und vor allen Dingen ein Regulativ. Also wenn du in diesen Gehaltsklassen spielst, wenn du diese Stellenwerte hast, dann hast du doch, ich weiß, du bist auch im Beratergeschäft mit unterwegs, aber wenn du für dich als Spieler, weiß ich nicht, für die Persönlichkeit Pech hast, dann hast du doch einen Berater, der sagt, ja, Levi, das ist aber auch richtig. Also nein, das geht so nicht. Und du, also an deiner Stelle wäre ich auch total beleidigt. Und jetzt müssen wir aber hier irgendwie, ja, also da fehlt doch mittlerweile irgendwie so dieser Ansatz zu sagen, irgendeiner kann dem jungen Mann mal sagen, mach mal auf, ganz ehrlich, jetzt lass mal die Kirche im Dorf. Das passiert doch heutzutage dann bei den Spielern offensichtlich nicht mehr.
Ja, aber also die so eine Art und Weise finde ich jetzt schon, das ist ja nicht die Regel, ne? Also das finde ich schon außergewöhnlich beschissen. Nein, also ich war fassungslos, ich meine, du merkst das, ich bin richtig erregt. Dass ich finde sowas so schlimm, weil nochmal, das die Außenwirkung. Es ist ja, was er da macht mit sich und mit seinem Ansehen, da ist er letztlich selbstverantwortlich. Da muss er wissen, wenn ihm die Kohle wichtiger ist. Wahrscheinlich haben ihm die 300 Millionen bei Mbappé komplett die Birne vernebelt. Ich weiß es nicht, was ausschlaggebend war. Ja, auch eine schöne Geschichte. Aber Das ist nicht statthaft, sowas. Ich finde sowas unsäglich und die Auswirkungen, nochmal, was die Fans betrifft und so weiter, ja, das finde ich viel schlimmer, als dass er seinen Namen selber hinrichtet. Das ist sein eigenes Problem, da muss damit keiner mit fertig werden. Von mir aus, vielleicht interessiert sie noch einen Scheißdreck.
Aber ja, vielleicht macht sie nächste Saison interessanter, wenn er dann weg ist beim FC Bayern München.
Die gut, Tormaschine. Sicherlich, klar. Ja, ja. Gut. Also wie gesagt, ich bin da nicht traurig drüber, also mir ist es eh wurscht. Aber die Art und Weise halt ist übelst. Ne?
Ja, ja, ja.
Aber das, gut, das bei Mbappé war das ja nicht so ähnlich, das war ja auch ganz schlimm. Also was da alles los ist im Moment.
Das ist legendär. Also im Prinzip unterschriftsreife Verträge, alles ausgehandelt, wunderbar. Und dann kommt irgendwie Scheich Hans Meyer, so ungefähr, und legt nochmal 500 Millionen Euro drauf und dann bleibt der. Ja. So, fertig.
Dann sind wir wieder beim Financial Fairplay.
Ja. Da sind wir beim Financial Fairplay. Wo ist eigentlich die Zukunft von Lucien Favre?
Das ist ja genau das gleiche Ding. Aber da geht es wahrscheinlich...
Da geht es nicht um 500 oder 300 oder 200 Millionen Euro. Da geht es dann irgendwie um 5 oder 6 Millionen Euro Unterschied.
Meinst du, dass es da um die Kohle geht?
Weil es wurde kolportiert, dass er ein lukrativeres Angebot dann doch noch erhalten habe auf dem letzten Meter als das, was der sein Ex-Club Borussia Mönchengladbach unterbreiten konnte. Möglicherweise aber auch die bessere Perspektive, weil bei Borussia Mönchengladbach ist ja auch einiges im Argen.
Da brennt es aber jetzt lichterloh. Ne?
Ja.
Das war natürlich ein denkbar ungünstiger Start für die Führung. Ne? Mhm. Ich meine, das war ja praktisch als, es ist ja praktisch als, oder also ich habe so wahrgenommen, als wenn das mehr oder weniger klar war. Oder haben so die Zeitung geschrieben. Ne?
Ja.
Das war eigentlich, war das ja, hat man sich schon abgefunden. Ne? Da haben wir nächstes Jahr wieder den Favre. Und dann diese Geschichte, unfassbar. Also ich sag ja, was in diesen letzten 2 Wochen alles passiert ist, ich keine Ahnung, ich meine, ob die alle während Corona die Nerven verloren haben oder was, ich weiß es nicht. Ne? Du kannst ja, wenn ich einen Transferticker lese, weißt du, die letzten 2 Jahre war natürlich ganz wenig wegen Corona, ne? Da passierte ja gar nichts, aber jetzt ist noch gar nicht mal die heiße Phase. Da musst du ja eigentlich, wenn du dich damit beschäftigst, musst du den ganzen Tag dranbleiben, weil jeder alle 2 Minuten da irgendwas reinfliegt. Ne? Da kriegst du alles gar nicht mehr mit, was da alles passiert.
Ne? Nee, und beim BVB wird ja auch noch ein bisschen was dazukommen. Also Aki Watzke hat uns die Tage so angedeutet, also man ist so bei guter Hälfte. Also bei guter Hälfte dessen, was man so geplant hat, ist man angekommen. Ja, aber vorausgesetzt, es tut sich auch auf der Abgabeseite noch ein bisschen was. So, und das ist dann ja so ein wenig das Problem für die Vereine, dass die Vereine auch Spieler auf ihrer Payroll haben, die eigentlich keine Rolle mehr spielen, aber die dann natürlich so fürstlich verdienen, dass sie auch nicht unbedingt motiviert sind, ihre Planstelle bei ihrem aktuellen Verein gegen eine schlechter bezahlte Planstelle bei einem anderen Verein einzutauschen.
Gut, aber da ist es erfahrungsgemäß so, in diesen Fällen, das ist ja dann oft zum Ende der Transferperiode, wenn die Vorbereitung angefangen hat und dann merkt derjenige plötzlich, dieser Spieler, ja, der vielleicht überbezahlt ist und eigentlich weg sollte und sagt, ach nö, ich bleib lieber. Und dann, ich meine, es gibt ja auch Methoden, die werden ja auch dann häufig angewandt, jemanden dann eben ein bisschen links liegen zu lassen. Und wenn dann so einer merkt, boah, jetzt habe ich zwar ein paar Millionen, aber jetzt spiele ich vielleicht tatsächlich nicht oder ich habe gar keine Chance, ja, dann kommt es ja immer wieder auch dann zu Kompromissen. Also das ist ja dann immer so die Endphase der Transferperiode. Also da wird sicherlich noch einiges passieren. Also das glaube ich schon, dass da noch was geht. Ne? Also da wird der Markt auch, es gibt eine Explosion, glaube ich.
Du hast es ja gesagt. Ich meine, der BVB war ja wirklich sehr früh dran. Ja, und das war möglicherweise auch gut für Borussia Dortmund, dass man wirklich sehr früh dran war, um diese Süles, Schlotterbecks, Özcans, Adeyemis etc. dann auch zu holen. Und andere müssen erstmal noch ein bisschen Gas geben. Aber der BVB will nicht nur Leute holen, sondern will eben auch gute, eigene, junge Leute wieder weiter fördern, einbinden. Die A-Junioren des BVB sind mal wieder deutscher Meister geworden. Unter anderem natürlich auch mit Bino Gittens, der auch in Zukunft eine Rolle spielen soll. Und dann stellt sich ja noch die Frage, was ist denn mit Youssoufa Moukoko? Ja, der war in der vergangenen Saison, der ist ja immer noch 17, ne? Der war in der vergangenen Saison häufig verletzt. Und als er dann nicht verletzt war und ein paar Minuten gespielt hat, hat er auch nicht immer überzeugt, hat dann gemerkt, oh, in der Bundesliga verteidigen erwachsene Männer, da ist dann doch ein bisschen schwieriger. War möglicherweise unter anderem auch schlecht beraten, nach dem Motto, hier müssen wir aber dringend weg, hier werde ich nicht ausreichend gewertschätzt. Aber es könnte ja sein, dass er jetzt doch bleibt, weil sein großer Förderer Edin Terzic Cheftrainer geworden ist.
Ich wollte es gerade sagen, ja. das ist natürlich auch ein Punkt, ja, dass da definitiv auch einige Spieler vielleicht jetzt ganz tief durchatmen und sagen, wow, geil, ja, jetzt den kenne ich, ich weiß, der kennt mich, ja, wir wissen, was wir voneinander zu halten haben, ich habe wieder eine Chance, eine reelle, wissen wir alles nicht, aber das ist schon abzusehen, dass das zum Beispiel mit Koko der Fall ist, ne? Ich meine, der hat ja die besten Erfahrungen gemacht mit Edin Terzic, also da kommt jetzt so viel zusammen, wie gesagt, ist spannend, ne? Das muss man definitiv sagen, was da auf jeden Fall kommt, also naja.
Und zwischendurch schüttet Kevin Campbell Red Bull in den DFB-Pokal.
Ja, der Wahnsinnige. Ja, herzlichen Glückwunsch, Kevin. Ja,
hat er super gemacht. Ja. War das nicht ein Foto, das dann Red Bull auch noch offiziell gepostet hat?
Das ist tragisch eigentlich. Ne? Ich meine, jetzt waren sie gerade auf dem Weg so ein bisschen. Ja gut, Traditionsverein wird es nicht. Du weißt, was ich meine. Ne? Also, du weißt, was ich meine. Jetzt waren sie auf dem Weg. Bewegte Saison und so. Das Ziel war auch als klassischer Verein irgendwann sich jetzt mal einen Namen zu nehmen, jetzt den ersten Titel zu gewinnen und diesen Weg zu machen.
Ja, und dann diese tollen Auftritte mit diesem hochsympathischen neuen Trainer Domenico Tedesco.
Ja, das war schade eigentlich. Du. Also ehrlich gesagt, ich habe ja nichts grundsätzlich gegen Leipzig, aber Freiburg hätte schon das Endspiel natürlich gewinnen müssen.
Ja, na sicher.
Aber egal. Ja, ganz schlimm. Gut, aber haben sie jetzt nicht, und dann ja, der Campbell, ich weiß es nicht, auch eine geile Geschichte. Ja, für alle, die was gegen Leipzig haben, herzlichen Glückwunsch. Ja, jetzt, ich verstehe euch auch, ehrlich.
Also, er hat den
Pott. Ja, obwohl andersrum, die Bayern schütten ja auch mal dauernd ihr Weißbier da rein. Das ist ja auch nichts
anderes. Nee, das ist das,
eigentlich die gleiche Marke eigentlich?
Na, wie? Die gleiche? Ob die immer die gleiche Marke haben oder was? Bayern? Die Bayern. Haben die
bestimmte Weißbiermarke,
die sie reinschicken? Naja, das hängt doch dann immer vom Sponsor ab. Ja, also ob der jetzt gerade den einen oder den anderen.
Ja, aber im Prinzip ist es nichts anderes, ne?
Nö, und beim BVB würde ordentliches Dortmunder Pilzer reingeschüttet.
Ja,
aber das verzeiht dir der Pokal, aber da diese komische, weiß ich nicht, da diese Kaugummiplörre, also ich weiß nicht. So, was
haben wir? Ja, wir haben so viele Sachen noch. Also lass uns doch erstmal die schönen Sachen nochmal. Jetzt haben wir mal zwei. Werder und Lautern, meine Ex-Clubs, du. Beide aufgestiegen. Ist das nicht schön?
Ich mach mal.
Endlich haben sie meinen Abgang vor 35 Jahren beide verkraftet.
Ja.
Hat ein bisschen gedauert, aber jetzt sind sie auf
dem Weg. Hat mich für beide echt super gefreut. Insbesondere auch für Werder. Die ja nach dem Trainerwechsel. Ja. Hatte ja Corona auch mal was Positives. Die dann ja nach dem Trainerwechsel auf einmal komplett durchgestartet sind, wirklich komplett durchgestartet sind, aber dann so hinten raus anfingen, dann doch wieder nachzulassen. Und dann wurde es ja doch nochmal spannend und doch nochmal knapp. Aber glücklicherweise haben sie es ja geschafft. Ist der HSV eigentlich? Nein, der HSV ist nicht aufgestiegen. Ich weiß. Die haben es wieder nicht geschafft.
Das war ja tragisch, oder? Ja gut, aber was haben sie letztlich nicht anders verdient. Aber da muss man auch wieder den Namen Magat sagen. Unglaublich. Ne? Es hat gepasst. Also warum auch immer, man weiß es nicht. Er hat es geschafft. Ja, wobei Hertha ist ja der Hammer. Was da los ist, das ist ja auch wieder so eine Geschichte. Ne?
Ja.
Aber das ist wieder so eine schlechte Geschichte, die brauchen wir gar nicht müssen wir gar nicht kommentieren. Ja, HSV ist tragisch. Aber lass mal kurz Werder und Lautern, das hat mich so gefreut, echt. Ich muss mal persönlich sagen, auch Lautern, ja, dass ich meine, Werder ist das eine, aber Lautern, wenn du da mal
auf dem Wetzel, natürlich.
Die ganze Region, die lebt von diesem Verein, ja, die Fans, die sind so klasse normalerweise, das ist schon echt, ne? Also das hat mich echt super gefreut und das war ja auch toll alles. Also nicht alles halt, aber was die Fans so oder auch jetzt alle abgerissen haben in diesen Spielen, in diesen Pokalspielen, auch in diesen Relegationsspielen oder wo immer es war einfach klasse. Also das hat, nach diesen zwei Jahren Corona, lief mir eiskalt den Rücken runter. Und dann habe ich allerdings wieder Pickel gekriegt. Was ich überhaupt nicht leiden kann, ist diese Pyro-Scheiße. Also muss ich ehrlich sagen, ich bin ja echt ein Fanfreund. Ich habe von den Fans gelebt, aber was da sich in Dresden abgespielt hat, dass die da vor Spielende da aufs Feld machen, oder auch die, leider auch, glaube ich, Lautrau, ich weiß nicht. Also diesen Pyromist, ey, das ist echt, lass das bitte, Fans, ey, das ist echt nichts. Das ist gefährlich. Das macht keinen Sinn. Und wenn ich dann noch ein paar Spieler da gehe, von Werder war einer, und ich glaube, ich weiß nicht, von wem noch, von der standen dann in den Fans und halten da diese Pyros in die Luft. Ja, das, gut, da kommt vielleicht der alte Polizist in mir durch, aber das
Ich wollte es jetzt nicht sagen. Du bist ja, von ganz alleine da drauf gekommen.
Ja, reg dich
Ja?
sowas nicht auf. Pass auf, das ist gefährlich. Das ist sehr, sehr gefährlich. Und ich warte auf den Moment, wo irgendwas passiert, wo es richtig rumst. Und ja, tut mir leid. Also da fehlt mir leider das Verständnis, aber kommen wir wieder zum Guten. Ey. Es war einfach geil, was die Fenster so gezeigt haben. Also diese Atmosphäre.
Ist denn eigentlich Werder konkurrenzfähig in der nächsten Saison? In der
Kann
ersten
ich ganz
Liga?
schlecht abschätzen,
Ja,
ehrlich
ne?
gesagt. Ja.
Ist
Also
wirklich
ganz,
schwierig.
ganz schwer.
Du hast dann ja auch so Phänomene wie dann auch dieses Sturmduo mit Füllkrug und mit Duxch. Duxch, der den Durchbruch in Dortmund nicht geschafft hat und dann letztendlich ja über Umwege bei Werder Bremen gelandet ist. Die schießen in der zweiten Liga alles in Grund und Boden. Die Frage ist nur, gilt das auch für die erste Liga? Also ein Beispiel ist ja auch Herr Terodde, der ja irgendwie in der zweiten Liga gefühlt schon 5.783 Tore geschossen hat. Aber schafft der das auch wirklich dann mal in der ersten Liga, ne? Und das wird sich dann ja zeigen. Also können die Schalker wirklich in der kommenden Saison bestehen? Jeder geht davon aus, natürlich, Schalke ist wieder da, Thema erledigt. Und können die Bremer möglicherweise dann auch vernünftig drin bleiben? Also es wird auf jeden Fall eine spannende, interessante kommende Saison. Und wenn, naja gut, die Bayern holen sich jetzt Mané ja wohl, ne?
Ja, sieht so aus.
Ja, aber Mané ersetzt ja irgendwie auch so gefühlt keinen Lewandowski. Ist auch irgendwie ein anderer Typ.
Den kannst du natürlich so auf die Art und Weise nicht ersetzen, aber dieses 1 zu 1 ersetzen, ich meine, das ist ja jetzt nicht neu im Fußball, das klappt sowieso nie, weil es gibt keine Doubles. Ne? Also aber da kann sich halt der Spielstil ändern. Da sind, ich meine, Bayern hat ja jetzt nicht nur einen Torschützen und die anderen gucken nur zu. Also es sind ja genug Leute, die selber Tore schießen können. Ne? Und was ich ja immer wieder seit Jahrzehnten und auch gerade beim BVB, wenn wir überlegen, wer da alles weggegangen ist, gerade aus dieser Mittelstürmerposition, und dann ging es trotzdem weiter und auch erfolgreich weiter. Ja? Also es bilden sich ja dann neue Strukturen und Spieler, die vorher aufgrund der Spielweise, dass alles auf einen Spieler zugeschnitten war, nicht richtig zur Geltung kam oder jetzt nicht ihre 100% oder alle ihre Talente zeigen konnten, sind plötzlich gefordert oder nehmen die Freiheiten plötzlich wahr und werden selbst zu Torschützen und so. Also da sehe ich jetzt im Moment bei Bayern noch nicht so ein Riesenproblem. Also erstmal kann der Mann ja auch Tore schießen und die haben noch ein paar andere, die auch hier und da mal treffen. Ne? Also das ist jetzt, das würde ich jetzt mal grundsätzlich noch nicht als Indiz sehen, dass der BVB jetzt unbedingt Meister wird nächstes Jahr. Also wäre ein bisschen verfrüht. Aber klar, so ein Abgang, das ist klar. Die Umstellung, die musst du erstmal schaffen. Ne? Das ist natürlich dann die Sache des Trainers und auch der Spieler, die dann flexibel sein müssen. Das ist kein Thema.
Edin Terzic soll ja einen sehr erfahrenen Co-Trainer bekommen. Was hältst du von der Personalie, Peter Hermann?
Ja, ich meine, gut, 70 ist natürlich mal ein Wort, ne?
Aki Watzke sagte dazu, ja, also er wünscht sich da einen etwas seniorigeren.
Ja, also auf jeden Fall steht eins fest, egal wo er war,
Ja.
ja, er hat immer still
Ja.
hervorragende Arbeit geleistet. Ja, also der ist ja nie aufgefallen. Ist er dir irgendwann jemals irgendwo aufgefallen? Also zumindest nicht unangenehm, wenn denn angenehm.
Der wollte nie
In seiner
auffallen,
Art.
unangenehm. Ja, sicher.
Bitte?
Der wollte nie unangenehm
Nein,
auffallen.
aber er hat eine wunderbare Art und klar, ich meine, 70 ist ein Alter, klar. Ja. Aber also ich finde ihn als Typ gut, gerade wenn es darum geht, du sagst ja ruhig, ne? Er ist ja so ein Typ, der, glaube ich, der hat ja nur wirklich alle, glaube ich, auch alle Krisen dieser Welt schon mitgemacht in irgendwelchen Vereinen und so, aber das ist ja so ein Regulator. Auch mit grenzenlosem Fachwissen in Top-Clubs, in der Nationalmannschaft und so weiter. Also, ja, ich bin gespannt. Ich meine, es ist ja nicht so, dass der jetzt da an der Linie rumturnt und die Spieler motiviert. Ich glaube, dass er eher so diese Hintergrundarbeit leisten muss. Und da schätze ich das, nach dem, was er in seinem Leben schon alles erreicht und ge er hat und gezeigt hat, dass das durchaus gut gehen kann. Also,
und der ist ja noch mittendrin.
Auch da bin ich gespannt.
Der ist ja noch mittendrin. Ist ja nicht so, dass sie den irgendwie aus der Rente holen müsste. Nein, er ist ja noch beim DFB unterwegs, ne? In einer U-Nationalmannschaft.
Ja, sag ich. Ja. Nationalmannschaft ist ja überall. Der ist rastlos, ist immer unterwegs. Mhm. Nein, finde ich, zumindest mal eine spannende Idee. Ne? Also gut, man wird ihn ja nicht so, der ist ja nicht, der steht ja jetzt nicht jede Woche in der Zeitung und wie gesagt, und tot da vorne an der Linie rum. Das ist eine besondere Art. Also ich finde diesen Ansatz. Ich meine, vielleicht haben die Jungs auch ein bisschen Respekt vorm Alter. Es müssen ja nicht immer diese jungen Trainer sein. Ja? Vielleicht kommt das auch dazu, dass also ich kenne es so, dass ich Respekt vorm Alter habe und ich könnte mir vorstellen, dass es auch nach dem, wo er gearbeitet hat, was er alles gemacht hat, ja, dass das auch sich niederschlägt und dass das durchaus eine gute Idee ist. Also es bleibt abzuwarten.
Ne? Bevor wir jetzt kurz vorm Ende noch über Toni Kroos und Nils Karben sprechen. Auch eine schöne Geschichte.
Herrlich, oder?
Herrlich. Ist es dir aber noch eine Herzensangelegenheit, ein paar Worte zu finden zum Abschied von Michael Zorc am letzten Spieltag beim Heimspiel des BVB gegen Hertha BSC. So nach dem Motto, Stürmer kommen und gehen, aber Legenden bleiben.
Ja. Ich muss jetzt ganz was Persönliches loswerden.
Ja, mach das.
Ehrlich, ich kriege jetzt eine Gänsehaut. Ich habe das im Fernsehen verfolgt. Das wurde ja da ganz fein rübergebracht, dieser Abschied. Und als er da vor dieser Tribüne stand und alles richtig gemacht hat, ja, Gestik, Mimik, Worte, alles perfekt. Und ich sag dir, also ich meine, ich bin ja jetzt nicht als Weichei bekannt, ne? Oder als Heulsuse, ne? Aber ich kann dir ehrlich sagen, mir spritzen die Tränen aus den dazugehörigen Säcken. Mhm. Ehrlich. Ich habe echt geheult. Ich fand das so emotional. Ja. Ich meine, gut, ich habe mit ihm zusammengespielt. Ich kenne ihn natürlich. Also ich habe ja auch nur ein paar Jahre mit ihm verbracht. Und auch da natürlich schon, da hat er sich schon meinen Respekt verdient. Aber also das war eine Geschichte. Das hat mich echt total gepackt. Ey, total. Also das war... Das fand ich so geil. Ich meine, gut, das ist natürlich ein Unterschied, ob du jetzt im Stadion bist, da kriegst du die Details nicht mit, aber wenn du jetzt das vom Fernseher siehst und dann hast du natürlich da das Gesicht closed und dann merkst du dann, weißt du, wie die Gesichtszüge immer wieder entgleisen, also nicht nur bei mir, sondern auch bei Zorki, aber auch was er gesagt hat, ne? Und wie gesagt, auch diese ganze Gestik da, dass er sich verbeugt hat und so. Also, boah, das wird unvergessen bleiben, das muss ich ehrlich sagen. Also das war für mich, also emotional, bei all dem, was passiert ist, und da haben wir jetzt noch über das Champions-League-Spiel noch gar nicht gesprochen oder über das Saisonfinale in England, das war für mich, also mit Abstand, die geilste Geschichte in den letzten Wochen, die passiert ist. Also positiv natürlich, positiv die geilste Geschichte. Also Hut ab und ich glaube, er wird dem Verein schon irgendwo fehlen. Ich meine, der ist ja jetzt auch nicht weg, der zieht ja jetzt nicht nach München oder so, ja, oder an Tegernsee. Der bleibt ja hier, der wird da sicherlich auch noch da was machen irgendwie, denke ich. Aber das war schon klasse. Also das war sowas von angemessen, diese ganze Geschichte, auch was die Fans da abgerissen haben.
Aber
also danke, Zorki, war klasse.
Also aber ist Quatsch. Ich fand es in der puristischen, das ist jetzt eine Tautologie, aber in dem Purismus fand ich es so gigantisch. Also wir hätten ja jetzt auch da, weiß ich nicht, Kanonen mit goldenem Lametta. Irgendwie Simply the Best oder Time to Say Goodbye. Und dann irgendwie kommt noch so eine Pop-Queen irgendwie eingefahren und singt noch was und Lasershow. Nein. Es gab die Choreo der Südtribüne, die eigentlich auch nicht mehr machen musste, als Michael Zorc als Spieler und als Manager darzustellen. Und es gab eben diese Worte von ihm. Und wenn man ihn kennt, weiß man, er sucht nicht die Öffentlichkeit. Nein, also er ist niemand, der sagt, wo ist das Mikrofon, sondern er versteckt es eigentlich lieber, das Mikrofon. Und das ist eben genau das. Das ist eben genau das, was ich fand, was so unfassbar gut zusammengepasst hat. Man musste da nichts inszenieren, um diesen Abschied zu einem extrem würdigen zu machen, sondern alle waren bei sich und wussten, worum es geht. Und das war irgendwie für mich so auch die Magie des Momentes.
Absolut.
Ja?
Du hast das hast du jetzt traumhaft formuliert. Ich hätte es nicht besser sagen können. Also ich bin ja eh ein Freund des Purismus.
Ja.
Und genau aus dem Grund, weil wenn irgendetwas da ist, ja, dann muss ich das nicht mit Lasershows, bunten Blättern und irgendwelchen tanzenden Hühnern da nochmal aufpeppen. Dann ist das da. Ja, und dann will ich das genießen und nicht diesen ganzen Tramraum. Du hast es perfekt geschildert.
Danke.
Und ich meine, Zorki ist ja auch kein Typ, der jetzt, hast du ja schon gesagt, der jetzt da irgendwie...
Kein Tanzbär.
Er ist kein Tanzbär, ist er nicht. Ja, Gott sei Dank ist er nicht. Ne? Ja, gibt's nicht mehr so viele von der Sorte. Ja, also ja. Es hat einfach gepasst. Ja. Es war einfach sensationell. Ja. Und wir haben ja auch hier unsere Zuhörer, haben ja auch immer einige geschrieben, ja, ohne geil und toll und Zorki. Also wirklich klasse. Also muss man sagen, das war echt bewegend. Also Hammer.
Wo du
was lachst du jetzt?
Ich wiederhole das jetzt wieder nicht, aber von dir. Aber zu dem Thema Tanzbär und Lasershow fällt mir dann ja wirklich, also der Übergang dann kommt zum Ende noch zum Champions League Finale ein. Ja, da muss die UEFA wieder irgendwie so einen auf American Football machen und stellt da so eine Jöllerbacke hin, die dann auch noch ein paar Titel singt, die sich dann anschließend über die Social Media Kanäle darüber beschwert, dass sie es unfassbar findet, dass die Fans, also die Fußballfans, während sie eine sensationelle Performance abgerissen hat, ihre eigenen Lieder gesungen haben. Also sagt sie.
Das ist doch jetzt schon.
Warum machen die das? Warum lassen die das nicht einfach sein? Warum lassen die den Fußball nicht einfach Fußball sein?
Beim DFB haben sie es aber verstanden, ne? Oder? Ja. War auch was?
Nee. Ja, also ich kann mich auch an ein DFB-Pokalfinale des BVB erinnern.
Ich meine aber jetzt aktuell, was war denn? Nö. Welches meinst du?
Nee, also als Helene Fischer gnadenlos im Olympiastadion ausgebuht worden ist. Eieiei, was war das Böse? Ja, also Tamtam muss nicht sein. Dachte sich dann auch zum Ende des Abends der liebe Toni Kroos und ließ den Kollegen Nils Kaben vom ZDF geregnet hat es ja nicht, aber im übertragenen Sinne schon, also wirklich im Sturzregen stehen, ne?
Ja, Hammer. Also ich fand es ehrlich gesagt okay. Also ich kann es komplett nachvollziehen. Mhm. Es geht nicht darum, nicht kritische Fragen zu stellen. Was heißt kritisch? Ich meine, dass man jetzt sagt, dass Liverpool besser war, das steht alles außer Frage. Aber wenn du wie Kroos, ja fünfmal, ich glaube fünfmal, ne, hat er die Champions League gewonnen. Ja, und nach so einem Spiel 1-0 und du warst eigentlich unterlegen, der Torwart hat wieder 8 an die Krake gehalten. Ja, und also hast das Ding jetzt glücklich gewonnen. Also du bist in totaler Euphorie und dann kommt der Kroos da, ja, und deutsches Fernsehen und ja, dann fragt er so ein Mist, also tut mir leid, da habe ich komplettes Verständnis. Also da kann jetzt auch keiner sagen, ja, da muss er eine Emotion haben. Pass auf, du hast zum fünften Mal nach so einem Spiel, ja, nachdem die sich da irgendwie da durch diese ganzen Runden gequält haben, gewinnst du das Ding, bist voll euphorisiert, ja, im Siegestaumel. Und da soll jetzt hinterher keiner sagen, man muss dann seine Emotionen unter Kontrolle haben. Die hast du nicht unter Kontrolle. Und dann kommt da so ein Däppchen und fragt dich so ein Mist. Ehrlich. Ich glaube, da wäre ich auch ausgerastet. Michael, ehrlich. Nee, also ich kann das total nachvollziehen. Ehrlich, tut mir leid. Das hätte man auch, also ohne, nochmal, ich sage nicht, dass er nicht auch kritisch hätte irgendwie fragen können, aber da kann man so eine Frage auch anders formulieren oder vielleicht mal hinten anstellen, irgendwie, ja, oder vielleicht hätte sich das aus dem Gespräch schon ergeben, aber es so anzufangen gleich mit 2, 3 Fragen, nee, tut mir leid, also das, wieso bist du anderer Meinung?
Also das war jetzt der Fußballer, ne, in dir, so der Sportler.
Ja, so. ich weiß, wie es ist, wenn man irgend so ein Ding verliert oder gewinnt, wenn du da stehst und bis unter die Augen voll mit dem Zeug.
Weil wir als Journalisten und Reporter ja wissen, wie sensibel ihr seid als als Sportler. Nein, stellt man natürlich erstmal ein paar flauschige Fragen und versucht natürlich die Euphorie hervorzuheben. Das alles andere ist wirklich an der Stelle blöd und wirkt dann empathielos. Kroos hat es im Nachgang auch nochmal als empathielos bezeichnet. Ja, also die Fragen des Kollegen Nils Kaben, der ein wahnsinnig angenehmer und lieber und netter Kollege ist. Also ist er wirklich. Und der, guck mal, da musst du gleich den Paketdienst reinlassen, Manuel. Siehst du?
Oh, jetzt fängt der Hühner noch zu melden. Jetzt ist
Ja, musst du jetzt an die Tür? Sollen wir auf dich warten, Michael?
Nee, alles gut.
Ja, läuft schon. Also natürlich, also ich finde auch, man hätte dieses Interview anders machen sollen, anders machen müssen. Der Kollege des ZDF hat sich gedacht, ach, jetzt habe ich ja irgendwie nur anderthalb Minuten Zeit, aber eigentlich war Liverpool ja besser. Und wenn ich die Frage nach Liverpool nicht stelle, dann kriege ich hinterher oft auf die Mütze, weil ich die Frage nach Liverpool nicht gestellt habe. Also muss ich die relativ weit vorne stellen. Und der Kroos denkt sich, sag mal, hat er eigentlich keine andere Sorgen? Ich habe hier zum x-ten Mal die Champions League gewonnen und der fragt mich nur nach Liverpool. So, und schon hast du diesen Konflikt. Aber unterm Strich ist es doch so wunderbar, dass solche Geschichten. Und deswegen haben wir beide ja auch gesagt, wir müssen unbedingt diese Extra-Folge noch machen, weil der Fußball eben so wunderbare Geschichten schreibt. Und das ist doch das Herrliche.
Ne? Wie gesagt, das war, also diese Wochen, die haben für vieles entschädigt. Ich fand's geil und es macht jetzt einfach. Ja, das macht Vorfreude. Es gibt Vorfreude auf die nächste Saison. Mit so einem Finale, also Saisonfinale meine ich jetzt, ne? Also Relegation, Aufstieg, Abstieg, Vereinswechsel, Trainerentlassung, Neuverpflichtung und so weiter. Dieses ganze Ding, was da gerade los ist, das ist so geil. Und jetzt nochmal abschließend würde ich sagen zum BVB. Ja, ich freue mich einfach auf die nächste Saison.
Na guck, ich mich auch. Also sowas von. Meine Vorfreude ist wirklich riesig. Ich habe eine Menge Erwartungen, nicht was den Titel angeht, sondern was Begeisterung angeht, was Spielstil angeht, was Feuer angeht, Tempo, Dynamik, Kampfgeist etc., Haltung, Präsentation. Also ich glaube, da können wir uns echt hoffentlich auf was richtig Gutes einstellen und freuen in der kommenden Saison.
So ist es.
Na, in dem Sinne, ich wünsche dir einen richtig, richtig schönen Sommer. Wobei, ne, Sommerpause ist ja gar nicht so lang, dann hören wir uns schon wieder. Und so uns unseren Hörern wünschen wir das auch. Bleibt gesund und wir hören uns die Tage wieder und vor allen Dingen kommentiert. Was hat euch gefallen? Was hat euch nicht gefallen? Wo seid ihr mit uns auf einer Linie oder wo sagt ihr, also die beiden, die haben irgendwie gar keine Ahnung von Fußball?
Ja, ist ja auch, wenn er sachlich geschrieben wird, vielleicht stimmt es ja auch. Nein, also ich möchte mich auch nochmal wirklich ganz herzlich bei allen bedanken, auch nochmal ganz herzlich bei allen für die Genesungswünsche. Ihr habt mir echt mit vielen Dingen, gerade in den harten Wochen Corona, in der Corona-Zeit, echt mit vielen lustigen Dingen auch echt hier und da mal einen Lacher beschert. Also vielen Dank für eure Zuschriften. Wir gehen jetzt in eine kurze Sommerpause und dann hören wir uns hoffentlich nächstes Jahr schwer motiviert mit vielen schönen Geschichten wieder.
So soll das sein. Wir wünschen euch nur das Beste. Bis die Tage, sagen der Schulz und der Schärf. Macht's besser.
Die Vorstopper. Der Bundesliga-Podcast mit Schulz und Schärf. Präsentiert von DOCOM21. Internet, Telefonie, TV. Was liegt näher?